Egal, mit welchem Hardcore-Business-Thema wir einsteigen, ich lande trotzdem genau bei diesen Punkten.
Ja.
Weil es ist die Frage von, ja, ich merke, ich kann so schlecht Nein sagen und ich möchte es jedem meinem Team recht machen. Oder in der Verhandlung mit meinem Vorgesetzten, mit dem Vorstand, da fällt mir das und das schwer. Ja, warum denn? Und wenn wir uns mit dem Warum des Warums beschäftigen, dann landest du bei deinen Bindungsstilen, da landest du bei den Erfahrungen, die du gesammelt hast und die bei dir eine Logik geschaffen haben.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit wesentlich mehr einbringen und ihren beruflichen Weg aktiv gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ich freue mich auf diese heutige Folge besonders, denn sie ist ein Exkurs, aber gleichzeitig ein Thema, was mit dem wir immer mal wieder in Berührung kommen oder vielleicht sogar selber richtig verwickelt sind. Das ist das Thema Liebe im Job. Und dazu habe ich eine der gefragtesten Stimmen in Deutschland. Sie ist Psychologin, sie ist systemische Coachin, sie ist Hypnosetherapeutin. Du hast sie vielleicht auch schon mal bei TEDx sprechen hören und sie hat ein eigenes Netzwerk, das nennt sich Poise und über 250.000 Follower. Ich glaube auf Instagram und ich glaube auf TikTok auch nochmal die gleiche Menge. Also sehr, sehr präsent, wenn es um das Thema geht, Bindung. Und sie hat auch vor kurzem ihr neues Buch rausgebracht, Frei und trotzdem gebunden. Ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Linda Marlene Leinweber. Schön, dass du zu Gast bist.
Dankeschön und danke für die ganzen Blumen im Intro.
Ja, so verdient. Ich finde, wir dürfen uns das immer mal wieder abholen, denn wenn man doch so ein bisschen zurückblickt, ist ja bei dir auch eine sehr, sehr viel Sichtbarkeit da und das kommt natürlich nicht über Nacht, sondern das hast du dir erarbeitet und bist an dem Thema einfach sehr stark dran und deswegen gehört leider die Credits hin. Ja, definitiv.
Dankeschön.
Ja. Und ich habe immer eine Einstiegsfrage, bevor wir so richtig in das Thema einsteigen und das ist, wenn du an Female Leadership denkst, an Frauen in Führung, ja, wir haben jetzt gerade Frühjahr oder fast schon Sommer 2026, was kommt dir da für ein Bild oder auch für ein Bauchgefühl?
Wenn ich an Frauen in Führung denke, ist das für mich direkt so ein Gefühl von, da darf ich mehr Mensch sein. Da passiert ein Führen miteinander, aber in einem Kontext, wo es auch um Leistung geht und auch um Performen, aber wo trotzdem viel mehr von dem da sein darf, was uns eben auch ausmacht. Mhm. Gefühle, vielleicht auch mal Privatleben, all das, was Potenziale birgt und das verbinde ich wirklich mit viel mehr Leadership. Führung, wo Mensch Mensch sein darf.
So spannend, weil es gibt ja neuere Studien, die zeigen, dass gerade auch die jüngeren Generationen sogar lieber von einer Frau geführt werden wollen, weil sie da mehr auch mentale Probleme zum Beispiel besprechen können. Deswegen speist das total auch in die Resonanz. Sehr, sehr spannend auch, dass du diesen Eindruck für dich hast und dieses Bild für dich hast. Jetzt ist ja, wenn wir uns so ein bisschen die Arbeitswelt angucken, es gibt natürlich, ich weiß nicht, du kennst vielleicht sogar die Statistiken noch besser, aber es gibt natürlich wahnsinnig viele Menschen, die lernen sich als Paar im Job kennen. Ja, in unterschiedlichsten Konstellationen. Manchmal ist er vielleicht die Führungskraft und sie ist im Team oder in einem anderen Team oder sie ist die Führungskraft, er ist eine andere Führungskraft, was auch immer es für Konstellationen sind. Was bringt es eigentlich da oder was bringt uns dazu, dass wir gerade auch im Job vielleicht sogar häufiger, ich weiß gar nicht, wie genau die Statistiken sind, sogar Menschen kennenlernen und dann uns verlieben.
Also an Platz 1 der Statistik steht das Online-Daten, aber kurz danach kommt wirklich der Arbeitsplatz. Und ich finde, wir müssen da einfach mal uns die Realität anschauen. Wo verbringen wir denn die meiste Zeit? Und das ist der Arbeitsplatz. Das sind 8 bis 10 Stunden jeden Tag, je nachdem, was man für einen Job hat. Oder vielleicht ist es auch Teilzeit, aber trotzdem ist es einfach immer noch, sind es sehr, sehr viele Stunden, die ich da mit den Menschen verbringe. Und ich teile auch sehr viel. Ich teile Erfolge, Misserfolge, es geht um Wertschätzung, Anerkennung. Ich finde, es sind viele Momente, wo ich mich wirklich zeige und in Entwicklung gehe. Ich denke zum Beispiel an Situationen, wo ich vielleicht präsentiere und das am Anfang fühlt sich das noch so ein bisschen schwierig für mich an, dann wachse ich da rein und all das kriegen Kollegen, Vorgesetzte mit. Also ich finde, es ist einfach etwas, wo ich mich im Idealfall, es muss natürlich nicht bei jeder Arbeitsstelle so sein, aber sehr authentisch zeigen kann und einfach viel von mir als Mensch sichtbar wird.
Ja, man ist in einer gewissen Exposition jeden Tag. Mhm. Ja, man spricht über Themen manchmal auch, die ins Private gehen. Und das wahrscheinlich ist es dann die Häufigkeit, die vielleicht auch gewisse Nähe oder eine Vertrautheit irgendwann vermittelt. Oder,
ja, da gibt es sogar einen psychologischen Effekt. Der heißt More Exposure Effekt, also der Effekt der bloßen Darbietung. Und der sagt, je mehr Zeit du mit einem Menschen verbringst, oder es bezieht sich sogar auf Objekte. Je öfter du ein Objekt siehst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Menschen oder dieses Objekt magst.
Okay.
Also ist das wirklich
verstehe ich auch
bloße,
den einen oder,
die bloße Darbietung.
Mhm. Dann verstehe ich vielleicht auch den einen oder anderen Fashion-Trend, wo man am Anfang sagt, nee, ist nicht meins. Dann sieht man überall und kauft dir auch oder sowas.
Genau. Auch hast dich dran gewöhnt. Du findest das jetzt einfach schön. Es gibt dir Sicherheit, ein vertrautes Gefühl. Und das spielt auf jeden Fall mit rein.
Und gibt es so, du beschäftigst dich ja auch viel, glaube ich, mit Bindungsmuster, Bindungsstile, korrigiere mich gerade, was der richtige Begriff ist. Bringen wir die komplett genauso auch mit ins Berufliche rein oder sind wir so ein bisschen distanzierter? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also an sich ist der Bindungsstil natürlich ein Muster, was in dir veranlagt ist und was jede Beziehung in deinem Leben prägt. In der Paarbeziehung zu Hause merken wir das meistens am deutlichsten, weil das einfach die intimste und naheste Beziehung für die meisten Menschen ist. Wir merken das aber auch in Freundschaften und natürlich merken wir das auch bei unseren Kollegen, bei unseren Vorgesetzten an der Arbeit. Mhm. Also das sind Tendenzen, die sich grundsätzlich jetzt erstmal nicht unterscheiden. Es ist aber manchmal so, dass Menschen schon für sich gewisse Dinge aufgearbeitet haben und dass man dann an der Arbeit vielleicht leichter durch so eine professionelle Distanz auch von dem Muster Abstand nehmen kann. Aber ich habe es auch schon genauso erlebt, dass Klienten und Klientinnen erzählen, wenn dann so eine Hierarchiekomponente dazukommt, dann wird das Bindungsmuster bei mir noch viel, viel krasser spürbar. Also es kann in beide Richtungen ausschlagen. Und an sich ist das erstmal etwas, was wir ganz stark gelernt und verinnerlicht haben und was bei uns das Programm von so fühlt sich eine Beziehung zu einem anderen Menschen an, geformt hat. Und natürlich kommt es auch bei der Arbeit raus.
Und wenn du sagst so ein bisschen auch über Hierarchien, kommen da auch, ich denke mir jetzt so vielleicht LehrerInnen, die uns geprägt haben oder vielleicht sogar Elternteile, die uns geprägt haben, dass da auch so Projektionsmomente kommen?
Also der Bindungsstil, sagt man so ganz grob, entsteht in den ersten 5 Jahren in deinem Leben. Mhm. Da sind schon bei einigen natürlich Pädagogen mit dabei, die das auch mit beeinflusst haben. Vielleicht auch eine Tagesmutter, vielleicht Oma, Opa. Am intensivsten ist es bei den meisten aber immer noch in der Beziehung zu den Eltern und zu den Geschwistern. Das heißt, das macht den größten Anteil aus. Aber trotzdem, natürlich, ich weiß nicht, wie oft Schule in meinen Coaching-Prozessen Thema ist, weil ich zum Beispiel bei der letzten Präsentation bei der Arbeit mich genauso bloßgestellt gefühlt habe wie bei der Abi-Prüfung. Oder so wie ich damals gemobbt wurde in der Schule, genauso fühle ich mich, wenn ich mit ein paar Kollegen auf Dienstreise bin und die machen was, ohne mir Bescheid zu sagen. Ich habe genau die gleichen Gedanken wie damals. Also ja, in meinen Augen, man kommt nicht drum rum, immer mal wieder zurückzuschauen und für sich zu verstehen, okay, was hat sich denn bei mir da aufgebaut an Verknüpfungen, an vermeintlich logischem Denken, was die Psyche sich ja dann so zurechtlegt. Also ne, wenn ich in Situation X bin, dann passiert Y. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt in meinen Augen, um sich selbst mit Mitgefühl begegnen zu können und dann natürlich auch irgendwann in die Veränderung zu gehen.
Ah, okay. Das heißt, wir können eigentlich total viel auch uns selbst beobachten. Wie resonieren wir mit Menschen? Was macht die Person mit mir? Wie du es auch gerade gesagt hast bei der Präsentation. Wie fühle ich mich da? Mal zu überlegen, wo könnte es da vielleicht Doppelung oder eben eine Historie zu sein? Und du hast gesagt, so Bindungsstile. Gibt es, also finden alle, also wie viele Bindungsstile gibt es? Sind das 27 oder sind das 4 oder 3? Also kannst du uns da vielleicht mal kurz reinholen, um so ein bisschen Differenzen da zu erkennen?
Gerne. Also es gibt vier Bindungsstile. Am Anfang waren es drei und der letzte wurde dann noch ergänzt. Mhm. Der erste wäre der sichere. Das ist das, was wir uns für uns selbst wünschen und natürlich für alle anderen Menschen, also das Ideal. Und sicher gebundene Menschen haben mit hoher Wahrscheinlichkeit in den ersten 5 Jahren in ihrem Leben diese konstante und bedingungslose Liebe erfahren. Mhm. Und deswegen konnten sie ein Urvertrauen aufbauen in die Beziehung zu anderen Menschen, aber auch in die Beziehung zu sich selbst. Es ist immer beides. Also ich glaube von mir, ich bin okay, so wie ich bin. Und du bist es auch. Und dieses Menschenbild habe ich auch. Also ich habe dieses Urvertrauen, dass Menschen gut sein können. Ich kann gut Nähe zulassen. Das bedeutet, ich kann mich öffnen, ich kann mich verletzlich zeigen. Aber ich kann auch gut meine Grenzen kommunizieren, kann Nein sagen und weiß auch, wann ich mich um meine Autonomie und meine Freiheit kümmern möchte. Also ne, diese Selbstbestimmung, beides ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Deswegen habe ich mein Buch auch so genannt. Wir brauchen die Autonomie, wir brauchen die Freiheit, aber wir brauchen auch immer das Verbundensein. Und beim sicher gebundenen Menschen ist das sehr gut ausbalanciert. Dann haben wir zwei ängstliche Bindungsstile, einmal den ängstlich vermeidenden und den ängstlich ambivalenten. Der ängstlich Vermeidende, den würde man als Bindungsängstler bezeichnen. Das ist jemand, der hat mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erfahren, dass da manchmal Liebe und Zuneigung war in der Kindheit von einer Bezugsperson, aber manchmal eben auch nicht. Oder unter bestimmten Bedingungen. Dann, wenn du lieb bist, dann, wenn du einfach bist, dann, wenn du funktionierst. Aber manchmal auch gar nicht vorhersehbar. Ne? Also so Elternteile. Ich weiß, das sind dann immer eigene Themen. Das soll gar kein Vorwurf sein an die Eltern, sondern es hat einfach nur eine Auswirkung auf das Kind, wenn diese Liebe nicht so vorhersehbar ist. Also mal kann ich kommen und werde in den Arm genommen und mal nicht. Mal erfahre ich Abweisung, mal Wärme. Und es ist für mich nicht einortbar. Und dieser Schmerz, der wurde dann so bewältigt von der Psyche, dass die Psyche unbewusst gesagt hat, Nähe ist gar nicht so wichtig. Wir spalten uns von diesen Gefühlen ab. Wir ziehen Schutzmauern hoch. Und diese Schutzmauern, die zeigen sich dann im späteren Leben so, dass man jede Art der tieferen Beziehung scheut. Also ich bleibe in der Oberflächlichkeit. Ich habe vielleicht so ein Beziehungshopping, Situationships, Affären. Ne? Also alles, was mich in der Unverbindlichkeit lässt. Nicht, weil ich mir... Ich wünsche mir eigentlich eine tiefe Beziehung. Ich habe dieses Verlangen, dass ich einem Menschen wirklich vertrauen kann. Aber die Angst davor, den Schritt in die Verletzlichkeit zu gehen, ist so groß, dass ich dann doch meinem Muster treu bleibe.
Weil sich sicherer anfühlt. Ne?
Genau, weil es sich sicherer anfühlt. Und weil natürlich auch jede Beziehung mal schwierig ist. Und das dann immer wieder einen Anlass bietet zu sagen, so, ach, weißt du was, alleine sein ist doch besser. Und das ist auch ein Bindungsstil, bei dem ich sagen würde, und das beschreibe ich auch in meinem Buch, der momentan von der Gesellschaft eher positiv unterstützt wird. Weil diese Menschen wirken erstmal sehr tough, sehr selbstbewusst. Ich kann alles alleine schaffen. Und das ist gerade für den beruflichen Weg manchmal sogar von Vorteil. Ich kann von einer Stadt in die nächste ziehen. Beziehungsweise sind mir nicht wichtig, die halten mich nicht. Ich kann mich immer wieder neu einfinden. Und ich weiß ja auch, ich kann mich auf mich ganz gut selbst verlassen. Und viel mehr brauche ich gar nicht. Also diese fehlende Empathie, diese fehlende Nähe, die macht uns manchmal so tough, dass wir sogar davon profitieren.
Im Beruflichen dann, ja, wie du es beschrieben hast.
Genau.
Oft, ne? Ja.
Genau. Der andere ängstliche Bindungstyp, der Ambivalente, der hat was ganz Ähnliches erfahren. Also auch der hat nicht diese konstante Liebe und Zuneigung bekommen. Aber da hat die Psyche darauf reagiert mit einer Schutzreaktion, dass sie sagt, wenn da jemand ist, der mich liebt, dann halte ich den fest, dann klammer ich. Und das zeige ich dir, indem ich mich ganz oft melde, indem ich anrufe, indem ich vielleicht auch eifersüchtig bin, indem ich ganz stark geworden bin, deine Bedürfnisse zu erkennen, vielleicht sogar bevor du sie aussprichst. Also ich bin Meister oder Meisterin darin, in dich hineinzuschlüpfen und das zu machen, was du zu wollen scheinst. Also ich passe mich ganz stark an. Das haben auch oft Frauen, diese Überanpassung. Mhm. Und das war natürlich mal etwas, was früher total funktional war, so wie auch die andere Bewältigungsstrategie des Distanzlers. Weil wenn ich deine Bedürfnisse erfülle und das mache, was du von mir möchtest, dann schütze ich unsere Bindung. Aber ich vergesse mich selbst. Ich habe verlernt zu spüren, was ich will, was meine Bedürfnisse sind. Und das macht mich manchmal so wütend, dass ich komplett hochkoche und dich dann auch wegschubse. Also es ist eine Verlustangst, ja, ich klammere, ich tue alles dafür, dass du bleibst. Aber trotzdem gibt es diese ambivalenten Momente, wo ich dich wegschubse, weil du gefühlt nie genug machst. Du zeigst mir nie genug, dass du mich wirklich liebst. Aufgrund dieser alten Wunde, ne, dass du da wahrscheinlich mal verlassen wurdest. Und der desorganisierte Typ, der wurde, wie gesagt, später hinzugefügt. Das sind ganz, ganz traurige Geschichten. Also das sind Menschen, die in ihrer Kindheit meistens Missbraucherfahrungen machen mussten, psychische oder körperliche Gewalt erfahren mussten und wo diese enge Bezugsperson einerseits der sichere Hafen sein sollte, das ist ja instinktiv in uns veranlagt, aber der war gleichzeitig auch Täter oder Täterin. Und das ist nicht vereinbar mit der Psyche. Das ist so ein unendlicher Schmerz, dass Menschen dissoziieren, dass sie ja wirklich auch ein hohes Risiko haben für andere psychische Erkrankungen dann. Und es gibt kein Konzept, wie Beziehung funktionieren kann. Es gibt immer nur diesen Impuls von komm her und geh weg in einer ganz starken Ausprägung. Und anders als bei den anderen ängstlichen Bindungsstilen, die ja ihre Strategie gefunden haben, die jetzt im Erwachsenenalter nicht gesund ist, aber die damit klargekommen sind, die gibt es bei dem desorganisierten Typ gar nicht. Und ja, das sind wirklich ganz häufig Menschen, bei denen sich die Gewalterfahrung, die sie sammeln mussten, auch dann gegen sich selbst richtet.
Wow, gerade auch nochmal vielleicht als Hintergrund, gerade wenn man vielleicht sowas merkt im Team, da gibt es ja, gibt es immer mal, wenn ich mit Führungskräften spreche, die Teammitglieder haben, die sich zum Beispiel die Arme aufritzen oder die, also da denke ich jetzt vielleicht ein bisschen dran, das muss man jetzt nicht gleich pauschal in die Schublade packen, aber vielleicht da so ein bisschen hellhöriger zu werden, wie kann man dann im Netzwerk Hilfe dazu holen, ohne selbst die Verantwortung zu übernehmen. Ich habe gerade so ein bisschen auch an die, daran gedacht, was für Menschen, auch viele Frauen natürlich in Führungspositionen sind. Zum einen hast du den ängstlich Vermeidenden angesprochen, wo diese Toughness ja oft dahinter steckt und die wahrscheinlich sich so durchgeboxt haben, gerade in einer männerdominierten Welt in Führungspositionen zu kommen, weil sie so, ich brauche keinen, ich sag das, mach das jetzt ja alleine. Da sehe ich, glaube ich, habe ich einige Bilder im Kopf, wo ich so ein paar Frauen sehe, wo ich mir, wo so ein bisschen zumindest ein paar Anzeichen in die Richtung gehen. Und gleichzeitig auch ein bisschen diesen ängstlich ambivalenten, hast du es, glaube ich, genannt, ne? Mhm. So diese, vielleicht auch manchmal die sehr caring Mutter im Team, die so ein bisschen auch dann sich um alle kümmert und manchmal vielleicht dann aber auch wütend wird, wenn das Team sie nicht beachtet oder mal nicht auf ihre Ansagen hört. So ein bisschen höre ich da manchmal sowas raus. Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst, dass man so eine Tendenzen dann natürlich auch im Job irgendwo sieht in den Verhaltensweisen.
Klar. Ja. Auf jeden Fall. Also wie ich eben auch schon gesagt habe, ich glaube, das kommt überall raus, mal intensiver, mal nicht so intensiv. Auch natürlich abhängig davon, wie authentisch kann ich sein. Mhm. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, es gibt natürlich Mischformen. Also es kann sein, dass du in gewissen Bereichen schon gut sicher gebunden bist. Vielleicht hast du auch schon ein bisschen was aufgearbeitet und trotzdem kommt in einigen Situationen noch die Tendenz des vermeidenden Bindungsstils raus oder des ambivalenten Bindungsstils raus. Also das ist nicht immer so ganz scharf voneinander abzutrennen und es hängt natürlich auch immer davon ab, was bringt dein Gegenüber mit? Also wenn du da jemand Hochvermeidenden neben dir hast, klar stärkt das in dir die Empathie. Klar versuchst du dann irgendwie jetzt eine Verbindung zu diesem Menschen aufzubauen. Und diese Tendenzen, die sonst vielleicht gar nicht so ausgeprägt sind, werden gerade viel, viel größer. Also du kannst nur 50% von der gemeinsamen Dynamik mit einem anderen Menschen beeinflussen und die andere Hälfte kommt von dem, der da gegenüber sitzt.
Ja. Ja, ich sehe mich selber auch in verschiedenen Meeting-Konstellationen, wo man ganz unterschiedliche Persönlichkeiten hatte und wie das dann auch natürlich die eigene Dynamik mit beeinflusst. Sehr, sehr spannend, da genauer hinzugucken. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf Liebe im Job gehen, da spielen natürlich diese Muster nicht nur auf der beruflichen Ebene eine Rolle, sondern vielleicht auch, wie man zueinander findet oder wie ich vielleicht jemanden auch aussuche oder wie sich Nähe entwickelt oder was auch immer.
Eine kurze Sache, bevor wir weitermachen. Am 23. und 24. Juni gebe ich eine kostenfreie Webinarserie, jeweils um 18 Uhr. Und es geht um die Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Wie werde ich als weibliche Führungskraft ernst genommen und respektiert von dominanten Teammitgliedern, von arroganten Führungsebene? 2 Abende, viel Klarheit, keine Kosten. Melde dich über den Link in den Shownotes an und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist.
Du hast ja so ein bisschen diese Bindungsstile auch, oder nicht nur ein bisschen, hast du sehr ausführlich auch uns näher gebracht. Wenn ich auch so ein bisschen überlege, wann fängt es an, dass sich vielleicht auch eine Chemie verändert? Ja, wenn ich jetzt irgendwo einen Kollegen oder eine Kollegin oder wie auch immer die Konstellation ist, wo merke ich, ob das echte Chemie ist, sodass ich das Gefühl habe, da fühle ich mich wirklich attraktiv angezogen? Oder wo merke ich, da gehe ich vielleicht auch in eine alte Wunde irgendwie rein, die wo ich irgendwie davon getriggert, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort so sagen darf, aber so in diese Schiene gehe. Woran kann ich das irgendwo erkennen?
Das ist manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden. Gut, dass du es ansprichst, ja. Weil wir natürlich auch geprägt sind von dem Bild, wie Liebe auszusehen hat. Also ich denke da an die Disney-Filme, mit denen wir aufgewachsen sind, an Hollywood, an diese Intensität, die ja dann doch häufig mit dem Verliebtsein dargestellt wird. Ne? Also es muss so ein Feuerwerk sein, eine Achterbahn der Gefühle und ganz, ganz viel Leidenschaft und vielleicht auch ein bisschen Schmerz. Und diese Intensität, die mir natürlich auch im beruflichen Setting begegnen kann, die spricht nicht immer für eine gesunde Bindung. Die spricht nicht immer für eine gesunde Dynamik. Weil, genau wie du sagst, diese Intensität entsteht oft dann bei Kombinationen, die mich an alte Wunden erinnert. Und wenn wir jetzt mal uns die Bindungsstile so ein bisschen rauspicken, also ich habe da auf der einen Seite den ängstlich ambivalenten, also den Menschen, der sehr, sehr gut darin ist, für das Gegenüber sich anzupassen, der ganz viel Gefühl mitbringt und der super viel Bereitschaft hat, das zu machen, was der andere verlangt. Weil das war früher eben funktional. Ne? Das hat dazu beigetragen, dass diese erste Bezugsperson geblieben ist, so nah wie möglich. Und dann hast du auf der anderen Seite jemand, der hat gelernt, mit Dominanz, mit Selbstbewusstsein, mit klaren Regeln, wann wir uns nahe sein dürfen und wann nicht. Also eher ein Bindungsängstler, der gar nicht so viel Gefühl zeigt, sich das vielleicht innerlich aber wünscht. Ja, der steht auf der anderen Seite. Und das ist eine Kombination, die ganz, ganz häufig einfach dann in so eine explosive Verbindung geht. Weil der eine gibt den Ton an, lebt seine Dominanz und der andere geht in die Anpassung. Und manchmal kommen da auch noch so leicht narzisstische Züge dazu bei den Bindungsängstlern. Eine Überkompensation von der inneren Unsicherheit, die dann gerade bei dem offensichtlichen Narzissten oder bei so einer offensichtlichen narzisstischen Tendenz auch gelebt wird. Und die ist erstmal total. Oder die kann total groß und anziehend wirken und vielleicht auch mächtig und begeisterungsfähig und das steckt an. Und also das passiert immer wieder. Bindungsängstler trifft Verlustängstler. Und da kann sowas entstehen wie ein Traumaband. Also eine suchtähnliche Verbindung, die sich ganz, ganz intensiv anfühlt, die aber nichts mit Liebe zu tun hat. Weil was für den Bindungsängstler ganz typisch ist, ist, dass er eine intermittierende Verstärkung zeigt. Das bedeutet, dass ich mal verfügbar bin, mal Nähe zulasse, also dieses On-Off-Verhalten und dann aber in eine Distanz gehe und sage, ne, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr oder ich melde mich nicht oder vielleicht sogar dann im späteren Verlauf, ich trenne mich. Und dann kommt aber wieder die Phase der Wolke 7 und es werden ganz viele Glückshormone ausgeschüttet, die dann aber nur, das ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder eine Phase der Distanz gibt. Und wir wissen aus der Forschung, dass diese intermittierende Verstärkung suchtähnliche Gefühle auslöst. Und das hat dann leider überhaupt nichts mit dem Menschen zu tun. Das ist auch nicht dein Soulmate. Das ist einfach eine ungesund. Art und Weise, es ist ungesund und es ist eine Art und Weise, unser Gehirn in einen Hormoncocktail zu versetzen, bei dem das Liebeshormon, das Kuschelhormon, was ja wirklich vergleichbar ist mit so einem Koksrausch, immer wieder gefordert wird. Aber es wird ja halt auch immer wieder weggenommen. Und da finde ich, muss man wirklich lernen, Abstand von zu nehmen, weil es natürlich das Bild erstmal gut bedient von wow, große Gefühle, viel Leidenschaft, viel Drama. Aber das muss gar nicht gut sein.
Aber das ist ja das Gehirn auch leider so gemein und idealisiert dann wahrscheinlich auch irgendwelche Verhaltensweisen und guckt auf das, was so vermeintlich gut ist, und das Negative wird dann ausgeblendet, vermute ich auch, oder?
Ja, natürlich. Also die Hoffnung trägt dich dann euch durch diese Prozesse, dass es ja genauso schön werden kann wie das letzte Mal. Und dann fängt das auch noch meistens mit so einem Lovebombing an. Das heißt, die Person, die da in dem aktiven Part sitzt, also wahrscheinlich eher der Bindungsängstler, der eben sagt, okay, das lasse ich jetzt zu und das nicht. Und am Anfang ist es ein Spiel, wo erstmal das Gegenüber eingefangen werden muss. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr fies an, wenn ich das sage, und hoch manipulativ, aber genau diese Tendenzen spielen damit rein. Und Lovebombing bedeutet ja, das hat man schon öfter gehört, ne, ich erzähle dir von unserer rosaroten Zukunft und du bist die Einzige oder der Einzige und sowas wie mit dir, das habe ich noch nie gespürt. Und vielleicht werden genau die Knöpfe gedrückt, die du dir genau wünschst. Vielleicht ist es das, was du schon immer hören wolltest. Und dann merkst du nach und nach, das waren irgendwie mehr Luftschlösser, als dass das jetzt auch umgesetzt wird. Und wir sind jetzt gar nicht im gemeinsamen Urlaub in Paris und wir sind auch nicht nach 3 Monaten zusammengezogen. Und so bröckelt das dann nach und nach. Aber trotzdem bedient sich unser Gehirn dann immer wieder an der Hoffnung von dem, was mal geschaffen wurde durch Worte. Und deswegen gebe ich auch immer diese Reflexionsfrage mit. Wie passen die Worte zu dem Verhalten? Und Verhalten trumpft immer das gesprochene Wort.
Action zählt, ja. Ja, so wichtig. Und ich stelle mir gerade die Frage, so, wir müssen jetzt alle dein Buch lesen und wissen, welcher Bindungstyp wir sind, damit wir einfach nicht in ungesunde, also Beziehungen reinrutschen, nicht nur auf der partnerschaftlichen Ebene, es hat ja auch noch andere Dynamiken, jetzt auf der beruflichen Ebene ja genauso, gerade wenn ich daran denke, dass dann Frauen vielleicht noch nicht unbedingt in der Führungsposition sind, aber dieser, was du auch gesagt hast, dieser ängstlich ambivalente beispielsweise, glaube ich, wenn ich das richtig einsortiere, ängstlich vermeidende war das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt durcheinander bringe, aber dieses, wo ich eher auch mich anpasse, ja, das passiert ja auch gerade im Beruflichen natürlich, dass ich mich den Teammitgliedern ungesund irgendwann anpasse, dass wir alle mal Kompromisse eingehen, ohne Frage, ja. Aber wenn ich immer wieder merke, ich verbiege mich, dann ist es ja auch gut, wenn ich allgemein mal weiß, wo stehe ich gerade mit meinem Bindungsstil und wo beeinflusst das auch meine unterschiedlichsten Beziehungsebenen.
Absolut. Also ich gebe ja auch viele Business-Coachings. Ja. Und egal, mit welchem Hardcore-Business-Thema wir einsteigen, ich lande trotzdem genau bei diesen Punkten. Ja. Weil es ist die Frage von, ja, ich merke, ich kann so schlecht Nein sagen und ich möchte es jedem meinem Team recht machen. Oder in der Verhandlung mit meinem Vorgesetzten, mit dem Vorstand, da fällt mir das und das schwer. Ja, warum denn? Und wenn wir uns mit dem Warum des Warums beschäftigen, dann landest du bei deinen Bindungsstilen, da landest du bei den Erfahrungen, die du gesammelt hast und die bei dir eine Logik geschaffen haben. Oder genauso dieses, was ich ganz, ganz oft höre, ich mache mir so Gedanken, was denken die anderen? Mögen die mich noch, wenn ich jetzt Karriere mache? Mögen die mich, wenn ich XY sage oder mache und das natürlich im beruflichen Kontext auch auf einer gewissen Bühne passiert? Ja, warum habe ich denn diese Sorgen? Was interpretiere ich denn in Beziehungsebenen rein? Welche Erwartungen schwingen damit? Warum verlasse ich mich vielleicht auf Menschen im beruflichen Kontext, die mich eigentlich immer wieder ziemlich schlecht behandeln? Und mir Signale senden, dass sie, dass das keine verlässliche Beziehung ist und dass das auch keine beidseitige Beziehung ist, in die wir beide investieren, aber du merkst, du investierst trotzdem weiter. Warum ignorierst du das?
Gute Fragen, ja. Ja, es ist so wichtig zu gucken, wo stehe ich eigentlich gerade und wie beeinflusst es meine unterschiedlichsten Beziehungen, auch gerade in Hierarchiesystemen, gerade als Frau, wo ich natürlich auch nochmal sozial anders geprägt bin, zu gucken, was schwingt da mit und wie kann ich so einfach mehr in die stärkere Selbstführung oder du hast auch das Wort Selbstempathie oder auch Selbstmitgefühl zu gehen, weil wir einfach dadurch offener sind, uns selber zu beobachten. Jetzt gehe ich mal davon aus, es entwickelt sich vielleicht eine gesunde Liebe, eine gesunde Liebesbeziehung, die ja vielleicht am Anfang gerade immer so ein bisschen, es gibt ja noch so diverse alte Floskeln wie nicht in der eigenen Firma und so weiter. Ich möchte jetzt die ganzen englischen Begriffe dazu nicht wiederholen. Jetzt hat es sich aber trotzdem ergeben, wenn man verliebt sich vielleicht in jemanden im Unternehmen. Jetzt ist ja gerade immer so diese Entscheidung dann oft da, wann kommunizieren wir es dann? Gibt es da so auch aus der Psychologie den richtigen Moment, wo wir sagen, das ist jetzt wirklich was Ernstes, jetzt ist die Zeit da, wo man sagt, das ist jetzt, der Zeitpunkt ist erreicht, da und dann erkenne ich das, jetzt können wir auch sozusagen ins Outing gehen?
Ich kenne ihn nicht. Okay. was mir dazu einfällt, ist, dass natürlich jede Beziehung Phasen durchläuft. Mhm. Und wenn ich jetzt in der Honeymoon-Phase bin, in der man sich wirklich noch beschnuppert, in der man vielleicht schon festgestellt hat, okay, wir sind kompatibel, also damit meine ich, wir haben eine ähnliche Vorstellung davon, wie Beziehung für uns aussehen soll, wir haben ähnliche Dinge, die wir uns für unser Leben wünschen und das geht alles gut Hand in Hand, dann sind wir trotzdem noch komplett in dem Hormonrausch. Wir haben beide die rosarote Brille auf, wir idealisieren uns gegenseitig, wir sind weniger schmerzempfindlich. Da gibt es ganz spannende Studien zu, dass frisch Verliebte wirklich weniger schmerzempfindlich sind, wenn man denen so kleine Elektroschocks gibt. Also es ist ziemlich beängstigend auch, dass man da ehrlicherweise nicht so wirklich man selbst ist. Und es braucht eine Zeit, bis du in die Desillusionierungsphase kommst, in diese Ernüchterungsphase, wo dann vielleicht auch mal der erste Konflikt auftaucht, ne? Und man über die geteilte Care-Arbeit spricht oder man die eigenen Freunde wieder mehr trifft und die eigenen Interessen verfolgt und diese absolute Lust aufeinander und ja, vielleicht auch manchmal so ein Überfokus, wo der einfach nachgelassen hat. Das ist alles fein, das darf alles sein. Aber wenn du mich jetzt fragst, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich glaube, ich würde mal so ein bisschen abtasten, stecken wir noch in der Honeymoon-Phase oder sind wir den Schritt weiter und sehen uns in unserer Gänze des Menschseins, die bei jedem Menschen auch Eck und Kanten mit sich bringt und vielleicht den schlechten Geruch am Morgen, wenn man aufsteht. Also ne, so dieses, ja. Okay, ja, wir sehen uns jetzt wirklich und wir mögen uns trotzdem und wollen den Weg weitergehen. Weil natürlich schlägt das eine Welle und es ist die Frage, wann möchte ich mich dieser Welle stellen? Und ich persönlich würde mich wohler fühlen, wenn ich wüsste, das ist einfach so ein bisschen gesettelter.
Ja, ich resoniert total mit mir. Auch gerade was, wenn ja so potenziell ich vielleicht das Ganze wieder zurücknehmen muss, weil wir eben noch in der Honeymoon-Phase sind und uns vielleicht illusioniert selber nur angeguckt haben. Wenn ich mir dann vorstelle, ich bin noch in der Firma, jetzt muss ich wieder irgendwann sagen, ist doch vorbei. Natürlich gehört das vielleicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch dazu, aber wenn ich die Wahrscheinlichkeit reduzieren kann, dann ist das, glaube ich, auch fürs eigene System, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Jetzt gibt es ja so gerade bei Frauen immer mal so ein bisschen die Konstellation oder die Sprüche, die hat sich hochgeschlafen oder auch andersrum, sie ist vielleicht Führungskraft, er ist vielleicht dann oder sie, was auch immer die Konstellation ist im Team, so Hierarchie-Themen. Was sagt da die Psychologie da inzwischen? Ist das noch so ein bisschen, weil wir mit diesen Klischees aufgewachsen sind oder stecken da wirklich noch irgendwelche psychologischen Muster drin?
Also das ist für mich ehrlicherweise Patriarchat. Mhm. Das ist eine Sexualisierung der Frau. Es ist auch eine Bewertung der Sexualität der Frau, die für Frauen immer noch schambehafteter ist und kulturabhängige und variierende Grenzen mit sich bringt, was da gelebt werden darf und was nicht und was für uns okay ist und was nicht. Da stecken ja so viele Widersprüche drin. Und ich kenne von Seiten der Psychologie keine Einordnung, die das erklären könnte. Also ja, man kann jetzt entwicklungsbiologisch drauf schauen und sagen, ne, natürlich ich als Frau, wenn ich einen sexuellen Kontakt eingehe, dann bringt es immer das Risiko mit sich, dass sich auch eine Schwangerschaft ergibt. Und das hat natürlich Konsequenzen dann für mich als Arbeitskraft. Aber ganz ehrlich, also da muss ich schon dreimal um die Ecke denken, dass ich da was finde. Ich werde einfach nur wütend, weil das für mich ganz stark diese Bewertung ist von einer sexuell aktiven Frau. Und das darf nicht sein. Oder in bestimmten Rahmen, die halt die jeweilige Gesellschaft definiert. Und für den Mann gibt es diese Konvention sehr viel weniger oder gar nicht.
Ja, das erlebt man ja oft auch, wie viele Affären dann laufen, weil, und das auch geduldet wird von irgendwelchen ja, CEOs, Senior-Führungskräften, wo es völlig okay ist und der ist halt ein geiler Hengst oder was auch immer. Solche Sprüche, dass dann eher noch ja, verharmlost wird und bei Frauen ist dann schnell der Stempel drauf und das auch sehr verletzend oft. Und deswegen umso wichtiger mit Sicherheit zu gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt, sowas zu kommunizieren, gerade auch mit der Honeymoon-Phase und so weiter, um sich, weil die Rahmenbedingungen sind leider noch, wie sie sind. Ja, die, so ist, ne, also es heißt nicht, dass wir nicht damit auch trotzdem offen umgehen, aber trotzdem zu gucken, wie weit ist das System eigentlich, was kann das abfangen? Und da merken wir ja oft, dass das System leider noch nicht so weit ist, wie wir schon oft sind. Ja, das ist leider die ernüchternde Wahrheit, muss man am Ende des Tages sagen.
Ja, und es schwingen einfach verschiedene Ebenen mit, ne? Also mir selbst ist das auch schon begegnet, dass ich sexualisiert wurde aufgrund meines äußeren Erscheinungsbildes oder aufgrund einer Kleidung, die ich gewählt habe. Und mit der Sexualisierung geht auch oft einher, dass dir die Kompetenz abgesprochen wird, dass dir die Intelligenz abgesprochen wird. Und auch diese Kombination und diese Assoziationen begegnen mir bei Männern sehr viel weniger. Gibt es bestimmt vereinzelt auch, aber ja, es ist die schambehaftete Sexualität der Frau für mich und es ist das Infragestellen der Kompetenz und der Intelligenz, wenn da eine Attraktivität dazukommt oder vielleicht eben auch eine gelebte Sexualität.
Ja. So traurig, dass wir an dem Punkt immer noch sind, ja, weil da sind wir definitiv auch noch nicht bei der Gleichberechtigung oder Gleichstellung angekommen. Und das ist, glaube ich, was viele Frauen auch beschäftigt, wenn sie in solche Situationen kommen, wo vielleicht wirklich echte Liebe ist und gleichzeitig der Mikrokosmos um einen herum vielleicht noch wirklich mikrokosmotisch denkt und wir genau dann diese Situationen haben, wie gehe ich eigentlich damit souverän um oder wechsle ich sogar den Job? Also ich hatte auch Kontakt mit einer, die den Job dann gewechselt hat, weil sie sagte, das ist für mich jetzt, der berufliche Weg ist dem Unternehmen sonst geschrieben. Und das ist schade, dass wir da an dem Punkt noch so sind. Jetzt denken wir mal vielleicht auch in einer anderen Konstellation, weil auch das gehört ja vielleicht ein bisschen dazu. Gehört wahrscheinlich auch komplett in die patriarchalen Muster rein. Also eine Frau in Führungsposition, sehr erfolgreich, vielleicht erfolgreicher als, wenn man es jetzt an den Klischees festmacht, weil sie einen höheren Titel hat, weil sie eine höhere Position hat, erfolgreicher als jemand im Team, verliebt sich aber im Team oder mit jemand anderes. Was kann da, also hält mich das sozial geprägt auf, da eine Beziehung einzugehen? Was passiert da? Was habe ich dann vielleicht auch für ein Gedankenchaos?
Ich denke schon. Mhm. Also es gibt immer noch die Tendenz, dass sich Männer Partnerinnen aussuchen, die ihnen entweder unterstellt sind oder maximal auf Augenhöhe sind. Und dass sich Frauen tendenziell Partner aussuchen, die ihnen überstellt sind. Und wenn ich jetzt als Frau den Weg wähle, dass ich mir einen Partner suche, der mir unterstellt ist, im Bildungsgrad, im Titel, was auch immer, dann vermute ich, dann befürchte ich, dass das etwas ist, wofür ich mich gesellschaftlich rechtfertigen muss. Weil, wie ist das denn dann, wenn ihr Kinder bekommt? Wer bringt denn dann das Geld nach Hause? Und du wirst ja in der Abhängigkeit sein und du wirst ja nicht immer für die Familie da sein können. Also diese Fragen kommen dann einfach häufig auf und es ist immer noch so dieses Denken von, okay, der Mann Also maximal Augenhöhe, aber besser noch, er steht über dir.
Der Provider sozusagen, der liefert, ne, und protected, genau, quasi. Liefert.
Ja, klar. Und das ist ja auch wirklich was du in Sozialstudien noch siehst. Ne? Also die Frau wird auf Hilfsbereitschaft, Empathie und Fürsorglichkeit sozialisiert. Der Mann ist der Versorger, der das Geld verdient. Und das sind auch immer noch die Rollenbilder, die gerade nach der Geburt eines Kindes in Familien greifen. Weil das ist natürlich, ne, Stresssituation pur. Kleines Kind kommt auf die Welt, Schlafmangel, neue Situationen, alle müssen sich finden. Und wenn du dich nicht darauf vorbereitet hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass wir auf alte Rollenbilder zurückgreifen, auf Muster, auf Automatismen, die das Gehirn schon kennt, weil da braucht es keine Energie. Und je größer der Stress ist, desto wahrscheinlicher ist, dass dieses alte Muster dann auch gelebt wird. Und genau das siehst du. Also spätestens bei der Geburt eines Kindes, wenn du dich nicht darauf vorbereitet hast, wirst du als Frau zu der fürsorglichen, empathischen Kümmererin und als Mann zum Versorger.
Übernimmst den größeren Teil der Care-Arbeit, überlegst, ob du in Teilzeit gehst, weil das machen alle anderen ja auch. Weil es ist ja so sicher, weil alle anderen das ja auch machen, ne?
Ja.
Ja, so spannend, das auch nochmal aus der psychologischen Sicht zu sehen. Und wenn ich so ein bisschen auch, vielleicht auch das Thema, ich habe das immer mal wieder auch im Kontext, wenn ich mit Unternehmen arbeite oder auch mit Führungskräften arbeite, dann wird immer so ein bisschen, machen wir manchmal so Übungen wie, was ist denn eigentlich hier gerade der Elefant im Raum oder in der Organisation? Und dann ist das manchmal die Trennung von jemandem, die nicht richtig ausgesprochen, die gemunkelt ist und die noch lange zusammen war. Und er soll irgendwie mit jemandem fremdgegangen sein aus dem eigenen Unternehmen. Das sind ja auch viel Dynamiken, die in Unternehmen so ein bisschen unterschwellig stattfinden, auch gern zu Gossip führen und gleichermaßen vielleicht auch betroffene Frauen dahinter stecken, die vielleicht die Betrogene sind oder irgendwie in dem Ganzen verwandelt sind. Was ist davon, weißt du, wie oft sowas passiert? Also gibt es da Statistiken zu? Wahrscheinlich, wenn wir uns die Trennungsstatistiken angucken, überträgt sich es einfach wahrscheinlich auf den Beruflichen. Mhm. Wie kann ich damit vielleicht auch, wenn ich entweder Betroffene bin, vielleicht bin ich die Getrennte, vielleicht sogar die Führungskraft, die eigentlich ein Ansehen hat. Jetzt bin ich vielleicht die Getrennte, was natürlich auch irgendwie wieder meine Kompetenz wahrscheinlich abschreibt. Ein Stück weit zumindest, weil ich das ja nicht hinbekommen habe. Färbt das wahrscheinlich auch auf meine Wirkung ab. Wie kann ich damit souverän umgehen, wenn ich merke, dass das macht was mit mir und ich will das vielleicht auch auf der psychologischen Ebene angehen?
Also ich bin einerseits ein großer Fan von Transparenz und von authentisch sein. Und wenn das gerade Teil deiner Realität ist und, wichtige Bedingung, du bereit bist, diesen privaten Teil deines Lebens auch zu teilen, dann hast du es natürlich sehr viel mehr in der Hand. In dem Moment, wo du dieses Thema aufgreifst, was ja so oder so anscheinend Teil des Fluffungs und des Gossips ist, kannst du kontrollieren, wie darüber gesprochen wird. Aber du musst gleichzeitig auch bereit sein, dich eben so verletzlich und offen zu zeigen und auch so privat. Aber ja, ich glaube, alles andere, was eben dieses für mich Menschsein, also es ist ja menschlich, dass diese Dinge passieren. Es gehört einfach dazu. Und wenn man versucht, das zu verschleiern und das im beruflichen Alltag auszuklammern, dann heißt es, ich muss eine Form der Maske aufsetzen. Und das ist einfach extrem anstrengend. Wie hoch der Grad der Transparenz jetzt ist, ne, und wie persönlich das für dich werden kann, das kann nur jeder selbst entscheiden. Aber ich glaube, da wieder proaktiv zu werden und zu sagen, das gibt mir auch ein Stück weit wieder Selbstbestimmtheit, es gibt mir auch wieder eine Kontrolle zurück, ist in so einem Fall total wichtig.
Ja, und auch gerade, was du sagst mit Energie, es kostet mich auch Energie, dann das zu spielen, ja. Und die Energie kann ich vielleicht eher aufbringen, indem ich in einem gewissen Grad damit offen umgehe, gerade wenn es vor allen Dingen auch relevant ist und ich merke, hey, ich kann vielleicht mich nicht so gut konzentrieren im Meeting, weil mich belastet gerade vieles privat. Wenn ich das selber vorlebe, die Wahrscheinlichkeit, dass Teammitglieder vielleicht auch in solchen vulnerablen Phasen sich auch öffnen und ich sie besser greifen kann, wenn ich da merke, da ist Leistungsabfall, ist ja viel höher. Das soll nicht heißen, dass wir alles vorleben müssen, aber auch das aus der Perspektive zu betrachten und eher in die, zumindest in einer gewissen Form der Offenheit zu gehen und gerade wenn es eine Relevanz auch im Arbeitskontext hat. Und das hat es ja eigentlich ehrlicherweise fast immer.
Ja, natürlich. Also du wirst in dem Moment deinen präfrontalen Kortex nicht so benutzen können wie sonst, weil das einfach ein Stresslevel ist, was du mit zur Arbeit bringst.
Ja.
Ne? Also wir können uns ja nicht zweiteilen. Wir können nicht sagen, ah, ich habe dann den privaten Stress und der bleibt zu Hause und dann habe ich den beruflichen Stress und der bleibt an der Arbeit. Nein, du bist immer die Summe von beidem, mindestens von diesen zwei Komponenten, wenn es nicht noch mehr gibt. Und genau wie du sagst, ich glaube, in dem Moment, wo du als Führungskraft das vorlebst, gibst du inoffiziell die Erlaubnis, dass alle anderen auch Mensch sein dürfen. Und dass es eben nicht von Vorteil ist, wenn wir so tun, als ob nichts wäre und uns verstellen und uns versuchen irgendwie zu zwingen, weil das wird mich in ein Arousal bringen, was mich von meiner Peak-Performance abhält, wenn ich es jetzt wirklich mal so runterbreche. Ne? Und davon habe ich nichts, davon hat das Unternehmen nichts und es wird mir auch mental auf die Dauer damit nicht gut gehen. Und wollen wir nicht alle, dass wir uns sehen? Und wollen wir nicht alle, dass wir da auf die Dinge schauen, wie wir füreinander da sein können und wie wir eben unser Potenzial leben können? Und vielleicht bedeutet es dann mal, dass ich vielleicht auch als Arbeitgeber einen Kontakt herstelle zu einer therapeutischen Begleitung oder dass ich sage so, hey, es gibt auch die Möglichkeit, dass du dich ein paar Tage rausnimmst, gerade bei einer Trennung, was für ein organisatorischer Aufwand da oft auf einen zukommt, andere Wohnung suchen, viele Dinge einfach für sich klären, also das gehört zu unserem Leben dazu.
Ja, total. Und das bringt auch das, was du am Anfang gesagt hast zum Thema Female Leadership, mehr Mensch sein, ja. Und auch diese Facette gehört dazu. Wenn wir ein Team, ein echtes Team sein wollen, dann gibt's Phasen, wo wir einander auffangen, und das in einem gesunden Gleichgewicht. Und dann gehört mal eine Trennung oder mal ein Sterben eines Verwandten oder was auch immer, einfach gehört bei jedem irgendwie dazu. Und da gehöre ich natürlich auch in meiner Vorbildfunktion, aber auch in meiner Menschfunktion oder Menschfunktion, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber in meinem Menschsein, in Menschlichkeit sein, gestalte ich da einfach sehr, sehr viel mit. Deswegen vielen Dank, dass du das nochmal so unterstreichst, da eher in die Offensive zu gehen und zu gucken, wie kann ich das mitgestalten. Was würdest du auch gerade, wenn ich so ein bisschen über das Thema, also das Thema Bindungsstile, wenn ich mir jetzt vorstelle, hier hört jetzt gerade eine weibliche Führungskraft zu, vielleicht gerade erst ein, zwei Jahre in einer Führungsposition, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Was würdest du ihr für eine Frage mitgeben, damit sie für sich noch mal ein bisschen besser auf ihren eigenen Bindungsstil guckt?
Führe ein kleines Emotionstagebuch von den Momenten, in denen dich unangenehme Gefühle übermannen, überfrauen. Also wo kommt die Wut, wo kommt der Ärger? Welche Gedanken kommen in diesem Moment auf? Wo spürst du das im Körper? Was macht es mit dir, wenn du das dann nochmal aufschreibst? Um herauszufinden, wie gehst du A mit so einer Situation um? Also ne, Wut entsteht ja zum Beispiel oft, wenn jemand unsere Grenzen verletzt, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Was ist dein Bewältigungsmuster? Und welche Gedanken verbindest du damit? Und wenn man das so für eine Woche macht, dann ist das echt, kann es sehr erhellend sein, zu verstehen, welche Gedanken da eine große Macht über dich haben. Vielleicht sowas wie, ja, ich werde ja eh nicht ernst genommen. Oder, ja, also ne, ich werde nicht gehört, das kenne ich auch schon so, das war ja früher auch so, ach ja, und dann kommt das so in die Box von früher, wie so, wenn so eine Schublade aufgeht und für dich macht das Ganze wieder Sinn, das folgt deiner Logik. Und du folgst damit auch deinem alten Muster. Also gerade die unangenehmen Situationen, Konflikte, Situationen, die dich an deine Grenzen bringen, sind ein sehr guter Spiegel für unseren Bindungsstil, für die Tendenzen, die wir da mitbringen. Eigentlich immer dann, wenn du am liebsten wegschauen wollen würdest, weil du dir denkst, oh, ja, nicht schon wieder. Aber das ist meistens das Spannende.
Ja, sehr spannend. Da kommen wahrscheinlich auch so Muster zu bestimmten Persönlichkeiten wahrscheinlich raus. Ich merke, die Person, da kommt vielleicht die Wut und bei der ist das irgendwie auch so, obwohl ich die nur alle halbe Jahr sehe vielleicht. Sehr, sehr spannend, seine Muster zu beobachten. Und das sage ich ganz oft, Führung bei dir jetzt, also durch deine Arbeit natürlich nochmal wesentlich intensiver auf der Ich-Ebene bezogen. Führung ist Mustererkennung bei sich selber, aber auch bei anderen. Und da sollte ich definitiv bei mir erstmal anfangen. Also vielen, vielen Dank für diesen Tipp und für diese Strategie. Und ich habe drei letzte Fragen an dich, liebe Linda Marleen. Wenn du an ein Coffee-Date denkst, so, wo du sagst, oh, mit der Frau, da hätte ich gern mal eins. Vielleicht lebt sie noch, vielleicht ist sie auch schon verstorben. Welche Person, welche Frau kommt dir dazu in den Kopf?
Coco Chanel. Ich hab mich mal ein bisschen näher mit ihr beschäftigt und ich finde, sie ist so eine tolle Frau, die wirklich so viel aus dem Nichts für sich erschaffen hat, als Waisenkind ohne jegliche Connections, ohne Unterstützung hat sie die weibliche Mode revolutioniert, hat uns vor dem Korsett befreit. Und einerseits liebe ich Mode und andererseits, oder sagen wir lieber on top, finde ich, es ist das auch immer wieder so ein Ausdruck von, wo stehe ich als Frau? Ne? Also was erlaube ich mir, auch gerade gegen Konventionen sich zu kleiden und damit dem ganzen Ausdruck zu verleihen, das finde ich total bewundernswert und das noch in einer Zeit, die schon viele Jahre zurückliegt. Also da hätte ich einige spannende Fragen, die ich ihr gerne stellen würde, ja.
Cool. Also, falls du es, na, also ich werde das finde ich auch sehr spannend. Also vielleicht sollte ich mich damit auch mal beschäftigen, weil da so viel Mut auch drin steckt, so wie du es gerade beschreibst. Das letzte richtig gute Buch, was du gelesen hast. Jetzt zum einen natürlich dein Buch, wirst du in der Korrektur noch mal gelesen haben, mit Sicherheit. Was gibt es vielleicht noch, was du gerade vor kurzem gelesen hast?
Ja, von Brené Brown, ein Buch über Scham und Verletzlichkeit. Mm. Verletzlichkeit macht stark. Mm. Total schönes Buch und total wichtiges Buch, um Scham besser zu verstehen, aber auch wirklich die Kraft, die hinter dieser Verletzlichkeit auf uns wartet. Und ist vielleicht auch nochmal eine schöne Einladung für alle, die diese starken Unabhängigkeitstendenzen mitbringen, wo ich mich auch immer wieder selbst ertappe, die Stärke in dieser Weichheit zu sehen.
Ja, schön. Was tut dir richtig gut nach einem langen, intensiven Arbeitstag?
Duschen, spazieren und jetzt im Sommer in den See springen.
Sehr gut. Das nacheinander oder danach duschen nach dem See?
Also wenn es den See nicht gibt, dann nehme ich das Duschen. Aber so Element Wasser ist für mich wirklich alles abspüren. Mal so kurz wirklich sich spüren und im Moment sein. Aber auch das Physische, ja, so alles abwaschen, was der Tag so, was sich über den Tag so angestaut hat, das macht total viel mit mir.
Gibt es wahrscheinlich irgendein japanisches Ritual oder ein buddhistisches, was so in die
Bestimmt.
Richtung
geht? Bestimmt. Oder ein chinesisches.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank an dich. Ich sage ganz aktiv, das Buch Frei und trotzdem verbunden. Ich werde auf jeden Fall jetzt fleißig lesen, denn ich bin sehr angefixt, mehr über die Bindungsstile zu erfahren und das sowohl privat, aber natürlich auch den beruflichen Kontext viel zu gucken, was macht es mit uns, weil wir nehmen uns ja immer mit. Ja? Und von daher ist es Grundbasis und es reizt mich sehr und auch große Empfehlung an dich, liebe Zuhörerin, da zu schauen. Wir packen den Link in die Shownotes, sodass du da direkt zum Buch auch kommst. Lieben Dank an dich, dass du all deine Expertise reingesteckt hast ins Buch, aber auch uns ein bisschen Einblicke gegeben hast durch diese Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank auch an dich, liebe Zuhörerin, und immer wieder, auch wenn dieser Appell oft kommt, bitte schau, dass du diese Podcast-Folge weiterempfiehlst an eine Freundin, an eine andere Führungskraft, an wen auch immer du in deinem Umkreis hast, wo du direkt denkst, das könnte passen, denn gemeinsam sind wir einfach ein bisschen stärker. Also vielen Dank auch an dich, liebe Zuhörerin, und wir beide sagen Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.